Das ist die Sendung zum Kaffee und heute darf der Erzbischof Emil Tscherig bei mir begrüßen. Guten Tag, Uli.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Merci, dass ihr seid vorbeikommen, also dass ihr jetzt hier seid. Herr Emil Tscherig, ihr seid unterems aufgewachsen, habt Matura gemacht. Inwiefern könnt ihr euch noch an eure Jugendzeit erinnern? Was sind da für Momente geblieben vielleicht?
Ich hatte eine ganz schöne Jugend gehabt. Ich bin aus einer grossen Familie, ich bin der älteste von 8 Kindern. Und schon von der Familie her, nicht? Wir müssen lernen, zusammenzuleben. Mit vielen Sachen zusammen unternommen. Aber nachher natürlich, wir haben, ich hatte viele Klassenkollegen damals noch in der Primarschule. Wir hatten noch grosse Primarschulen. Heute müssen wir kämpfen, für das Schulchen überleben. Damals haben wir immer schöne Wochenende gehabt, vor allem. Haben wir zusammen geguckt und gesungen. Ich habe damals noch Gitarre gespielt.
Ja.
Und haben wir das gemanagt mit Singen und Gitarre spielen, sehr oft über ganze Tage weg, sehr oft nach der Messe am Sonntag, nach der Nino-Messe, nicht? Sie waren zehn schon in der Beiz gewesen. Und sehr oft sie waren zwei im Nachmittag rausgekommen, nicht?
Jawohl. Wann ist für euch der Punkt gekommen, wo ihr entschieden habt, den beruflichen Weg einzuschlagen, den ihr jetzt eben gemacht habt?
Ich glaube, das war ein ganz langer Prozess gewesen. Aber die richtige Entscheidung habe ich im Militär getroffen.
Ja, Militär, ist im Militär?
Ich bin halt zuerst so Terrasse machen. Und danach, wie es damals noch üblich war, ich weiß nicht, ob das noch existiert, hat man mich praktisch gestoßen oder gezwungen, nicht? Noch weiterzumachen, wie man dann gesagt hat, Korporal, nicht?
Ja, ja.
Und da bin ich im Luzern schon gewesen. Und das ist natürlich immer, wie das im Militär ist, lange Wartezeit, und da muss ich sich überlegen. Und am Schluss, ich habe lange Gewehrweise, über einige Jahre hinweg, nicht? Habe ich immer gesagt, will ich oder will ich nicht. Und am Schluss habe ich einfach mir gesagt, okay, wenn ich schon immer irgendjemandem müsste dienen oder irgendjemandem müsste unterstellten sein, dann will ich dem Hechsten unterstellten sein. Nicht? Und das war einer von den Gründen, warum ich schlussendlich gesagt habe, ja gut, unterstelle ich mit dem Herrgott. Und habe mich entschieden, einmal auf Probejahr zu machen im Seminar.
Nach der Matura hat er eben das Priesterseminar gemacht, wenn er es gerade angesprochen hat. Hat er schon in der Zeit gedacht, dass er einmal auf Rom in den Vatikan verschlägt?
Nein, dazu hatte ich keine Ahnung. Ich bin ins Seminar gegangen, um Pfarrer zu werden. Und ich habe das mir so vorgestellt, dass irgendwo, wenn ich Studie hätte fertig gemacht, irgendwie hier würde ich eingesetzt werden. Das war immer meine Idee gewesen. Und ich habe überhaupt nie gedacht, dass so etwas möglich wäre. Nicht? Ich habe immer gerne gereist und ich hätte immer gerne, wäre ich ein bisschen in die Welt ausgegangen und hätte ja etwas erfahren, etwas gesehen. Und das war eines von meinen Leiden gewesen, dazu mal, wenn ich bin ins Seminar gegangen und habe gesagt, das ist fertig. Weil eine von meinen anderen Alternativen, die ich lange gewährleistet habe, ich sollte machen, ist der Journalismus gewesen, nicht? Was ihr jetzt hier macht.
Ah, ja.
Das war immer meine Leidenschaft gewesen. Ich habe sehr etwas geschrieben und so. Und ich hätte aber weil Journalismus mit dem Reisen verbinden. Das war immer mein Traum gewesen, nicht? Und ich habe natürlich auch nicht Priester beworben, dass mir fast schlecht getan und gesagt, ja, okay, jetzt bin ich. Werde ich Pfarrer irgendwo im Oberwallis und da werde ich mein Leben verbringen. Aber ich habe gesagt, okay, wenn es das ist, das soll sein. So. Und natürlich keine Gedanken gehabt, dass später einmal, dass ich euch diesen Traum erfüllen würde.
Der Weg auf Rom hat er dann gemacht und dann an der päpstlichen Universität studiert. Welche Studienrichtung hat er da eingeschlagen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Zuerst hat mir der Bischof, das war noch Bischof Nestor Adam, gewesen, dann hat er mir gesagt, dass ich habe extra gefragt, ob ich nicht können, etwas weiter studieren kann. Weil ich habe mich sehr stark für die aktuellen politischen Fragen und so weiter interessiert, auch als Student in Freiburg. Nicht? Man darf nicht vergessen, ich bin Student von den 68er Jahren. Nicht? Und dann hat mich alles, was mich um meine Umgebung und das Leben, das öffentliche Leben und so weiter, mich sehr interessiert. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich nicht irgendwo Moraltheologie studieren, nicht? Für zu versuchen, was alles passiert, nicht? Das irgendwie in einem kirchlichen Kontext. Und dann haben wir gesagt, ja, na, gehen Sie nur, ich habe Priester genug, nicht? Das ist noch der Zeit gewesen, weil es noch eine Hilfe Priester hatte. Und dann habe ich mich da eingeschrieben an der Gregoriana, für Moraltheologie zu studieren. Ich hätte dann auch noch sonst etwas wollen, nicht? Was die moderne Welt betrifft. Und ein paar Wochen bevor ich gegangen bin, haben wir nochmal zurückgerufen und haben gesagt, da ist ein Brief vom Staatssekretariat und die bräuchte junge Priester, die in den diplomatischen Dienst treten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich habe mich schon gefragt, ich weiß nicht was. Aber wenn ihr, ich habe Kursen versprochen, wenn ihr wollt, dass ich gehe, dann gehe ich. Und das war der Ausschlag im Moment. Er hat gesagt, er wäre froh, wenn ich ginge. Und dann bin ich gegangen. Dann habe ich einfach von Moral oder von anderen Sachen auf Kirchenrecht umgestellt. Und dann habe ich nachher auch meine These.
Emil Tschärig, bevor ihr seid Priester gekommen, seid ihr im Vatikan im Dienst als Aushilfsgardist gewesen. Hat auch die Ewigstadt schon damals fasziniert?
Mich hat Rom immer fasziniert. Und das eigentlich, wenn mich mein Bischof gefragt hat, was will ich studieren? Nach Deutschland oder nach Italien oder wo? Ich habe sofort gesagt, nach Italien. Mich hat es immer nach Süden gezogen.
Mhm.
Und wenn die Möglichkeit hat, sich offeriert, natürlich, wie es so vergangen. Ich erinnere mich, das ist ein guter Tag, dazumal hattest du wenig Gardisten gehabt. Dann war die Hochkonjunktur hier, dazumal war die Hochkonjunktur hier in der Schweiz. Ne? Und sehr wenige junge Leute sind, haben sich dafür zur Verfügung gestellt. Dann ist plötzlich bis, ich glaube, auf die Hälfte fast abgesunken, nicht? An die Zahl von Gardisten. Und das war natürlich schlimm gewesen. Im Sommer gesehen, ich war noch Castel Gandolfo noch strichen. Und das ist ein guter Tag schon morgens, ich war Zeit im Seminar gewesen, und der Bischof. Und sagt, dass ich das Problem, ob sich irgendjemand freiwillig melden für in den Garten zu gehen. Und
dann
ich und zwei von meinen Kollegen, die der Erste waren, die Hand drauf hatten, ja. Sich sofort engagiert, für den nächsten Sommer in Rom zu bringen.
Okay. Als Botschaftssekretär seid ihr unter anderem zu Uganda, zu Korea und zu Bangladesch gewesen. Wenn ihr so zurückschaut auf die Zeit, welches von diesen Ländern hat euch am meisten fasziniert?
Ja, mich haben alle fasziniert und vor allem die Leute. Nicht? Weil das ist eine Aufgabe, ist ja hauptsächlich eine Mission, die sich auseinandersetzt mit Leuten, nicht? Mit der lokalen Kirche, aber nicht nur einfach mit der Bevölkerung vom Land. Weil Kirche und was ist vor allem interessiert, einfach Kirchenaufgabe und Kirchenarbeit, die ist immer so zu verstehen im Kontext vom Land und von der ganzen Umgebung, wo die Kirche lebt. In Uganda, das war eine schwierige Zeit, das war mein erster Krieg in Afrika. Das war die von Idi Amin, ihr seid viel zu jung, ihr erinnert ja. an die Xelonime, nicht? Aber das sind die grossen Diktatoren, das war einer der grossen Diktatoren von Afrika, aber dem Bokassa, dem Emperor, ich weiß nicht mehr, auf dem, auf Deutsch heißt, das ist ja gleich. Und dazu mal, das war ziemlich schlimm mit sie. Und dann hat der Krieg angefangen, 1979. Hat der Krieg angefangen. Das sind die Truppen unter der Führung von Nyerere, von Tansanien, eingemarschiert. Zusammen mit den Freiheitskämpfern, nicht wahr? Ruander sind, Uganda und viele andere. Eure Leute, die einfach bezahlt haben.
Mhm.
Und das war schlimm mit sie. Der Krieg hat angefangen, praktisch innerhalb von 3 Wochen. Ganz Kampala, die ganze Infrastruktur, haben alles kaputt gemacht und zerstört. Wenn ich nach dem Krieg zuerst mal ins Süßministerium gegangen, da hat es nichts mehr gehabt, nicht einmal Telefon.
Ja.
Die Leute haben sogar die Leitungen, die Drähte aus den Leitungen geschreckt. Und im Busch hat es Leute gehabt, die am Telefon sind heimmarschiert. Und erinnere mich, ein Missionar hat mir erzählt, dass er einer von diesen Kerlen gefragt hat, was das Telefon gebrungen hat, zurück in den Busch. Was kein Licht hat und keine Telefonleitungen, nichts. Der hat dann gefragt, was willst du mit dem Telefon, wann hast du das gestohlen? Der hat eine Antwort gegeben. Auch du bist einer, der nicht will, dass ich das Telefon
habe. Ja. Habt ihr da ab und zu Angst, um das eigene Leben zu haben?
Ja, das war Krieg. Und ich erinnere mich, ich war einer der Ersten, zusammen mit Missionaren, der das erste Mal Fronten durchbrochen hat, für den Norden zu schauen, in Norden von Uganda, ob einige Missionäre noch am Leben sind. Wir haben für ganze Monate haben wir nichts von denen gehört, weil die hinter der Linie waren, hinter der Kriegslinie. Und dann sind wir im Auto. Sie waren mal am Sonntag erinnern, morgen früh sind wir los. Und die ganzen Leute haben im Wald gelebt. Und wenn sie ein Auto haben gehört haben, die sind alle uns auf die Straße gekommen und haben angefangen zu tanzen. Weil die meinten, der Krieg sei vorbei. Dann sind wir ausgestiegen und haben gesagt, Gott will, geht zurück. Der Krieg ist nicht vorbei, der Krieg geht weiter. Wir wollen nur versuchen, zur Missionsstation zu kommen, zu schauen, ob die Leute noch leben.
Mhm.
Aber das ist eine einmalige Zeit natürlich.
Jawohl. Verschiedene Länder, verschiedene Kulturen. Wie habt ihr das mit den verschiedenen Sprachen gemanagt? Wie habt ihr auch verständigt?
Ja, das ist immer natürlich eine grosse Schwierigkeit. Aber im Normalfall geht es immer so, dass man einfach ein paar von den Hauptsprachen sollte können sprechen. Zum Beispiel jetzt Uganda war natürlich Englisch, später, wenn ich in Burundi war, war Französisch. Das sind Sprachen, die man während der Studie studiert. Und das geht gut. Nicht? Hingegen die Lokalsprache ist sehr schwierig. Zum Beispiel in Uganda, die haben über 20 Sprachen. Nicht? Welche Lehrer? Das war zum Beispiel Kiswahili. Ich wollte Kiswahili lehren. haben mir alle abgeraten, weil das Sprache von der Armee war. Ich sagte, wenn du anfängst, die Israeli,
du beleidigst
praktisch die ganze Nation, nicht? Weil er praktisch die ganze Nation geschlossen gegen Amin und China, Militärs, die im Norden waren.
Okay. Der Papst Johannes Paul II. Hat ihn zurück in den Vatikan beordert. In welchem Dienst, dass er da war? Wir reden darüber gerade noch Musik. Emil Cerik, im Order von Papst Johannes Paul II. Hat er seine Auslandreise vorbereitet und euch mitorganisiert. Ihr seid euch mit ihm auf Reise gewesen. Welche Reise hat euch am meisten Eindruck gemacht, am besten gefallen?
Ich habe ungefähr 45 internationale Reisen mitgemacht mit Johannes Paul II. Wie er sein Team gesehen, das war der Jesuitenpater und das war alleine. Und ich selber, wir drei, haben die Reise gemanagt. Wenn wir fragen, ich am Anfang, als ich die Reise angefangen habe, habe ich mir immer selbst Fragen gestellt. Nicht? Irgendwo, wo ich irgendwo gegangen bin, gefällt mir das? Möchte ich hier gerne leben? Möchte ich hier weiterbleiben? Und am Anfang habe ich viele schöne Sachen gesehen. Nicht? Zum Beispiel in Sydney. Nicht? Sydney hat mir immer gut gefallen. Und gesagt, hier möchte ich jetzt mal leben. Nicht? Das wäre schön, wenn ich mal hier hingeschickt werde. Aber dann, je mehr Reisen ich gemacht habe, umso mehr verwirrt bin ich selbst gewesen. Am Schluss. Dann so viele schöne Sachen.
Man weiß
gar nicht, was wählen. Nicht?
Ja.
Mit Bezug auf die Reise, eine Reise, die mir einen sehr grossen Eindruck gemacht hat, war die Reise im Anno 89 in die Länder, wo ich jetzt bin, nach den nordischen Ländern, nach Skandinavien. Das war wirklich eine grossartige Reise unter jeder Beziehung. Der Papst selber nicht, hat nicht richtig gewusst, ob er die Reise antreten soll oder nicht. Und erinnere mich, hat er sich vor uns geschickt,
ein
Jahr vorher, um zu sondieren, nicht, wie ist die Situation. Und das war ganz interessant. Und die Reise ist nachher, ich finde, eine von den grossen Reisen geworden, weil der ganze Norden von Europa ist ja nicht katholisch, ist bekanntlich lutheranisch.
Mhm.
Und nach 500 Jahren, nicht, das war wirklich ein geschichtliches Ereignis, ist das erste Mal ein Papst nicht, nach dem Norden gereist und ist grossartig empfangen worden. Zuerst haben wir Angst gehabt, ja, was werden die Leute sagen,
ja,
Medien,
so.
Vor allem die Bischöfe und so weiter. Aber am Schluss ist das alles eine grossartige Reise. Und das ist mir wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben. Ich habe die als wirklich ein grosses historisches Ereignis angesehen.
Seit ein paar wenigen Monaten vertreten ihr dabei der Vatikan in diesen nordischen Ländern. Wie habt ihr die Zeit bis jetzt erlebt?
Ja, ich bin im Winter gekommen. Ich bin Ende Februar bin ich da angetreten. Anfang März habe ich angefangen. Das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ich bin jetzt so 3,5 Jahre, fast 4 Jahre in Korea, in der Mongolei. Und das ist natürlich ganz eine andere Welt. Und ich war nur 6 Monate da und der grosse Teil von der Zeit habe ich verbracht mit Reisen, weil ich musste Leute kennenlernen. Ich habe meine Begläubigung geschrieben, mir überbringen, dann verschiedene Regierungen und so weiter. Und der Eindruck ist wirklich, da bestätigt sich praktisch, wenn ich schon den Eindruck hatte, wenn ich die Papstreise organisiert habe.
Mhm.
Das ist ein wunderbarer Teil von Europa, landschaftlich gesehen, von der Natur her. Es ist wirklich grossartig. Auch von den Leuten her sind sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Aber jedes Land, da, wenn man reist, sieht man, es sind überall Unterschiede. Nicht? Jede Nation, obwohl wir meistens sie als Nordländer sehen, ist ganz verschieden. Und der beeindruckt hat mich vor allem Island. Island, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat ein Schweizer Bischof, sogar ein Walliser.
Mhm.
Er ist ernannt worden im letzten November. Das ist der Monsignor Bürger, der vorher ist der Auxiliarbischof von Lausanne, von Fribourg. Und der bin schon dreimal oben gewesen. Schon das Land ist etwas ganz Spezielles. Aber auch in Bezug auf Kirche, nicht? Das ist eine sehr internationale Gruppe. Wir haben da Leute aus der ganzen Welt, sogar in den letzten Dörfern in Island habe ich zum Beispiel Philippinen gefunden.
Ja, ist das so eine
philippinische Frauen, die mit Isländern geheiratet sind. Das ist der letzte Ort, wo ich mir die Leute erwartet hätte. Ne?
Vorher habt ihr selber gesagt, seid ihr lange zu Korea gewesen und jetzt sind die nordischen Länder der Klimawechsel, der ständige Klimawechsel. Macht euch das nichts? Sind ihr da ein bisschen abgehärtet schon?
Ja, das ist mir ein bisschen abgehärtet, aber obwohl man es überall spürt, nicht? Also so will ich sagen, ja, da hast du Flut warm und man ist in einem warmen Klima, aber im Grunde ist es viel besser in kaltem Klima, wie jetzt im Norden. Nicht? Man kann sich immer bedecken und kleiden. In einem warmen Land oder im heißen Land, tropischem Klima, da kann man nicht viel machen, nicht? Das ist das Einzige, wenn man ein System hat, nicht? Weil man ein bisschen abkühlt. Ja.
Ja. Mit eurer Heimat im Wallis seid ihr aber immer noch sehr eng verbunden. Jetzt ihr, der auf der ganzen Welt war. Was macht für euch den Reiz, uns immer wieder zurück zu Wurzeln quasi zu kommen?
Das ist meine Heimat und wir sagen, dass sie meine Wurzeln haben. Je älter ich komme, nicht, habe ich immer mehr das Gefühl, wieder zurück zu diesen Wurzeln. Nicht? Man hat doch eine Häufung Sachen. Wenn man jung ist, dann sagt man, ach, das spielt keine Rolle. Nicht? Wir gehen einfach weiter und wie weiter Weg und so besser. Aber wenn man älter kommt, dann tun wir doch gerne wieder in die heimatlichen Gefilde zurückkommen. Weil das schon viel von der Vergangenheit, wenn ein Name ist. Und irgendwie holt das einem mit den Jahren wieder ein bisschen. Und ich habe vor allem gerne die Berge, ich tue gerne wandern. Das ist mehr oder weniger so mein Hobby. Und natürlich hier, das sind unbegrenzte Möglichkeiten. Nicht nur das, hier kann ich die Wege nicht.
Ja, genau.
In Schweden verliere ich mich noch ständig, nicht, weil das ist alles flach. Und wenn ich das hier laufe im Wald, plötzlich weiß ich nicht mehr, wann ich bin. Weil im Moment ist die Sonne vorne, dann ist hinten, dann ist wieder versichert. Am Schluss habe ich keine Ahnung mehr, wann ich bin. Mhm. Hingegen hier im Wald verläuft mir meistens nicht.
Ja, das war es. Das war wieder die heutige Sendung zum Kaffee. Ich sage merci vielmals für euren Besuch, Emil Cherry.
Herzlichen Dank und alles Gute für euch und alle merci. Hörer, Gottes Segen. Danke.
Weiter geht's hier auf RRO jetzt mit dem Grüßtelefon.